Jesus, das bekennen wir. Du bist groß, du bist unser Herr. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen von dir lernen. Bitte segne uns dazu an diesem Morgen. Sprich zu uns, mach uns deutlich, was du uns sagen möchtest. Amen. JC Lifestyle. Letzte Woche haben wir das Thema glücklich. Und heute gibt es das Thema Hashtag abhängig. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wie ihr dazu steht. Wenn man die anderen Überschriften sich anguckt, versöhnt, spendabel, treu, okay. Aber abhängig? Wie ist bei euch dieses Wort abhängig besetzt? Ist das neutral? Ist das negativ behaftet? Ist das positiv besetzt? Wie steht ihr zu diesem Wort abhängig? Was verbindet ihr damit? Von was kann man denn abhängig sein? Man kann abhängig sein von Liebe. Man kann abhängig sein von Nikotin, von Anerkennung. Ich brauche diese Anerkennung. Wenn ich die nicht bekomme, geht es mir total schlecht. Dann kann ich nicht leben. Vielleicht vom WLAN, ganz extrem. Wenn irgendwann das WLAN ausfällt und alle werden ganz nervös, man hat das Handy nicht mehr ganz im Griff. Ist das abhängig sein? Zucker, Süßigkeiten, allgemein Essen? Ach, ohne Süßigkeiten kann ich nicht. Ohne Schokolade kann ich nicht. Und es muss immer viel und reichlich sein. Bin ich vielleicht von meinem Handy abhängig? Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie oft ich am Tag da drauf gucke. Ich weiß, es gibt so eine App. Hat das Handy Macht über mich? Man kann von Sex abhängig sein, von anderen Menschen. Ich brauche diesen anderen Menschen, ohne den bin ich nichts. Von Geld, Besitz. Wenn ich nicht so und so viel auf dem Konto liegen habe, dann geht's mir schlecht. Kann abhängig sein von Gott, von Alkohol, von Ehre, sozialen Medien. Ihr könnt das weiterführen. Abhängig. Fakt ist, wenn ich von etwas abhängig bin, dann bestimmt diese Abhängigkeit zumindest einen Teil meines Lebens mit, weil ich mich danach ausrichte und dementsprechend auch meinen Alltag gestalte. Und ich frage mich, passt es zu diesem JC Lifestyle, zum Jesus-Lebensstil, abhängig zu sein? Passt das zusammen? Ist das okay? Kann man es zueinander ordnen? Oder würdet ihr sagen, eigentlich passt zu einem JC Lifestyle es nicht, dass ich von anderen Dingen außer von Gott oder Jesus abhängig bin? Wie würdest du das beantworten? Und wenn du mal ehrlich bist, wovon würdest du sagen, bist du abhängig? Boah, das ist bei dieser Aufzählung bei dir geklingelt. Du hast gemerkt, ja, das ist so ein Punkt. Boah, da hänge ich ganz schön dran. Und ohne den fällt es mir schwer zu leben. Behalte das mal im Hinterkopf für später. Wir sind in einer Reihe über die Bergpredigt. Jesus zieht sich mit seinen 12 Jüngern zurück auf so einen Hügel und fängt an, sie zu unterrichten. Das heißt, diese 12 Männer haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie haben alles liegen gelassen, um Jesus nachzugehen, um von ihm zu lernen, um von ihm erklärt zu bekommen, wie Gott ist. Und diese 12 zieht Jesus jetzt, mit denen zieht er sich zurück, um ihnen zu erklären, was es bedeutet, wenn man Mitarbeiter, Bürger im Reich Gottes sein möchte, was dazugehört, wie das aussieht. Und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nicht getroffen, zu sagen, Jesus ist der Herr in meinem Leben, ich folge ihm nach, ich richte mein Leben nach ihm aus. Dann kannst du so ein bisschen aus der Außenperspektive beobachten, ob dir das gefällt, was Jesus von Nachfolgern erwartet. Und wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann gilt das für dich, was wir heute hören. Wir schauen ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1. Kapitel 6. Dort steht, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Für einen Juden gibt es drei Dinge, die was bewirken vor Gott. Das ist geben, also spenden, Almosen geben, andere unterstützen. Und das ist beten. Am besten viel. Gibt so ein 18-Bitten-Gebet. Ist um einiges länger als das Vaterunser, was man gebetet hat. Und das dritte ist fasten. Also auf Nahrung verzichten, um sich auf Gott auszurichten. Und Jesus sagt jetzt, wie das in dem neuen Reich ist, von dem er spricht, in dem er der König ist, mit diesen drei Säulen, könnte man sagen, des Judentums. Das, was den Juden wichtig ist, worauf sie ihren Glauben mit aufbauen und wo sie sagen, hey, das, damit kannst du vor Gott glänzen. Wenn du viel betest, das bewirkt was vor Gott. Wenn du viel fastest, dann hat das Einfluss. Und wenn du, umso mehr du gibst, umso mehr kannst du da auch im Himmelreich was bewirken. Und deshalb möchte Jesus das ansprechen, wie das jetzt bei ihm aussieht. Wie ist das mit diesen drei Dingen? Wir gucken uns heute das Gebet und das Fasten an und das Geben kommt in einer anderen Predigt noch zur Sprache. Wir lesen weiter ab Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Belohnen. Etwas geben, etwas bekommen. Für die Juden geben, beten, fasten. Etwas, wo wir auf Gott etwas bewirken können. Und Jesus sagt, im Prinzip, das könnt ihr machen. Aber dann bitte für euch und nicht vor den Menschen. Jesus erklärt hier, wo wir beten sollen, wie wir beten sollen und was wir beten wollen in den weiteren Versen. Und ich habe mir die Frage gestellt, für wen glaubst du? Für wen glaubst du? Und ich denke, darum geht es um den Text. Glaubst du für andere Menschen? Baust du deinen Glauben so auf, dass andere ihn sehen können, dass sie ein gutes Bild von dir haben, dass sie sagen, boah, das ist aber ein guter Christ, oh meine Güte, deren Lebensstil? Oder glaubst du für und an Gott? Für wen glaubst du? Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete. Es geht also nicht darum, äußerlich vor vielen Leuten großartige Gebete zu sprechen, besonders fromm zu wirken, sondern es geht um diese Zeit, wo man allein mit Gott ist. Und diese Zimmer, diese Kammer, das war diese Vorratskammer gewesen, der einzige Raum im Haus, der abgeschlossen war, wo es eigentlich kein Fenster gab, also wo man wirklich alleine war. Und Jesus empfiehlt hier, diesen Ort aufzusuchen und sich nicht irgendwo hinzustellen, sondern alleine mit Gott zu sein. Wann warst du das letzte Mal allein mit Gott? Wann hast du dir Zeit genommen, mit ihm Beziehungen zu pflegen? Oder sind das immer nur Gebetsgemeinschaften mit anderen, wenn das zum Tragen kommt? Es gibt ja noch andere Stellen, in denen es heißt, dass wir auch mit anderen zusammen beten dürfen. Also wir haben heute Morgen auch gebetet, um 10:30 waren 20 Leute hier und ich denke, das ist gut und wichtig und das ist gut zu hören, was andere auf dem Herzen haben, was sie vor Gott bringen. Aber wenn es nur das ist, dann ist etwas schief. Und ich habe ein paar Steine mitgebracht, um das zu demonstrieren. Diese Steine stehen für dein Gebetsleben, so für eigene einzelne Packen. Und ich frage dich, wie sieht dein Gebetsleben aus? Ist dein Gebetsleben immer nur öffentlich? Vielleicht sonntags morgens mit anderen zusammen, im Hauskreis, bei deinem Mitarbeitertreffen? Oder hast du auch Zeiten, mit denen du alleine mit Gott bist? Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt. Aber wenn es nur diesen öffentlichen Part gibt und diesen persönlichen, du und Gott alleine nicht, dann ist etwas schief. Und die Frage ist, wie ausgeglichen ist das? Hast du für die Zeiten, wo du öffentlich betest, mit anderen zusammen, auch Zeiten, in denen du ganz allein bist mit Gott, wo niemand anderes zuhört, wo du 1:1 Beziehungen pflegst und wo es auch nicht so ganz darauf ankommt, was die anderen jetzt von deinem Gebet halten, wo du ganz frei beten kannst, wo du offen beten kannst. Und ich glaube, es wird gefährlich, wenn wir so viel vor anderen beten und so viel allein mit Gott beten. Andersrum würde ich sagen, wenn du hier echt gut drin bist und da ganz viel Zeit hast und investierst, vielleicht könnte es natürlich auch mal dran sein, ein öffentliches Gebet zu sprechen. Andere an deinem Gebetsschatz teilhaben zu lassen. Zu hören, wie du mit Gott sprichst. Zu hören, was du Gott sagen möchtest. Und auch sonntags morgens finde ich das total wertvoll zu hören, was andere für einen Blick haben. Ich bete für Dinge, die mir wichtig sind. Und ich höre von anderen, wow, der hat das im Blick. Das ist ja auch total gut. Das ist ja auch total wichtig. Und so bitte ich dich mal zu sortieren, wo stehst du gerade? Und was hat gerade Überhand? Ist das ausgeglichen? Oder könntest du mal sagen, hey, ich könnte auch mal vielleicht mit einer zweiten Person zusammen beten? Als ersten Schritt. Wo ist bei dir gerade was dran? Es war üblich, dass man öffentlich gebetet hat in dieser Zeit. Und besonders die Pharisäer haben sich vorne hingestellt in die Synagoge und haben große Gebete geschwungen. Und Gott sieht das Herz an und sagt, zuerst kommt es auf die Beziehung zu mir an, bevor du vor den anderen hier glänzen möchtest. Als Gemeindeleitung waren wir auf einer Klausur gewesen und wir haben gemerkt, bei unseren Besprechungen wird viel besprochen, viel diskutiert und am Ende, manchmal ist es 10, wenn es gut läuft, manchmal ist es 10:30, sagt einer, kann noch einer kurz zum Abschluss beten. Wir haben gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. Wir haben gesagt, wir ändern das. Wir nehmen uns 10 Minuten Zeit am Anfang, um anzukommen und dann beten wir erstmal. Wir nehmen uns viel Zeit zum Gebet und dann soll andere nachkommen. Und am Ende kann nochmal einer ein kurzes Abschlussgebet sprechen, aber das Gebet hat einen anderen Stellenwert bekommen. Wie ist es bei dir und deinem Leben? Wo steht da das Gebet? Kommt es am Ende? Gerade noch einmal schnell was gesagt, oder? Am Anfang. Nutzt du Zeiten, in denen du wirklich Zeit und Raum hast, mit Gott Beziehungen zu pflegen. Das war das Wo. Weiter geht es mit dem Wie. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Kein Gelaber. Gott braucht keine vielen Worte, Gott braucht nicht zugetextet werden und er braucht auch nicht 30 Mal das gleiche Gebet hören. Aber mein Gebet darf auch länger als 2 Minuten gehen. Es geht hier darum, dass man durch möglichst viele Worte Gott zu etwas bewegt. Und das verurteilt Jesus. Darum geht es nicht. Dürfen Gebetszeiten lang sein? Ja, auf jeden Fall. Intensiv, an einem guten Ort mit viel Zeit. Aber es kommt nicht darauf an, möglichst viele Worte abzuleisten, sondern Gott das hinzulegen, was einen bewegt. Das kann manchmal ganz wenig sein, aber das darf auch viel sein, wenn es nicht zum Gelaber wird. Was sollen wir denn beten? Jesus sagt, du sollst so beten. Unser Vater im Himmel. Interessant, oder? Wenn du beten möchtest, geh in dein Kämmerchen, alleine. Wie sollen wir beten? Unser. Da die Mehrzahl genannt. Es geht nicht nur um dich und Gott in deinem Leben. Es geht darum, mit anderen zusammen unterwegs zu sein und nicht, dass du und Gott, ihr für euch abgeschieden seid von der Welt. Unser Vater. Im Judentum war es üblich, Gott Jahwe zu nennen, mit diesem Namen anzusprechen oder gar nicht diesen Namen zu erwähnen. Und dieses Wort Vater kommt sehr wenig vor als direkte Ansprache Gottes. Und Jesus sagt hier, wenn ihr betet, dann dürft ihr Gott mit Vater anreden. Unser Vater, diese Vertrautheit darf euer Gebet starten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Geht erstmal nicht um mich, um meine Anliegen, um meine 1000 Wohlstandsbitten, was ich noch alles brauche. Geht hier erstmal um Gott. Unser Gebet soll mit einer Ausrichtung auf Gott anfangen. Je mehr wir von Gott sehen und ihn groß machen, umso kleiner werden vielleicht auch unsere täglichen kleinen Dinge, die wir für ach so wichtig halten. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, breite sich aus. Das, was schon im Himmel schon gegenwärtig ist, dass du regierst, das bitte auch hier auf der Erde, auf der wir noch so viel Negatives erleben. Wir möchten, dass das, was du ausmachst, Gott, hier auf der Erde mehr wird. Gib uns unser tägliches Brot. Da fällt mir eine ganze Menge mehr ein. Täglich Brot ist so ein bisschen Grundausrüstung, Grundnahrung. Darum dürfen wir bitten. Hier ist nicht die Rede von Luxusgütern, von Wohlständen, die wir uns erbeten sollen, sondern für das, was wir täglich brauchen. Und dann, da frage ich mich schon mal im Gebet, wie sieht das aus bei mir? Was will ich alles haben? Wovon bin ich alles abhängig? Was ist eigentlich Luxus, aber für mich schon längst zur Gewohnheit geworden, sodass, wenn das wegfällt, ich echt ein großes Problem habe? Wie sehr bestimmen meine Abhängigkeiten mein Gebetsleben und wie abhängig bin ich eigentlich allein von Gott und dem, was er mir gibt? Beten bedeutet, abhängig zu sein. Ich brauche Gott. Ich habe es nötig zu beten. Mir fehlt etwas, wenn ich nicht mit Gott verbunden ist. Das reicht nicht für mein Leben. Ich brauche Jesus. Abhängig bin ich von ihm. Weil alles, was ich habe, alles, was ich brauche, ich von ihm erwarten möchte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere Schuld, okay, können wir gut. Wie auch wir denen vergeben haben. Das ist schon erfüllt eigentlich. Also erstmal vergeben und dann zu Gott sagen, hey Gott, ich habe hier etwas, bitte vergib mir. Vergib uns unsere Schuld, heißt, wir können Schulden bei Gott machen. Wir können Gott nicht den Platz anräumen und leben, der ihm zusteht. Wir können die Beziehung vernachlässigen. Und so werden wir vor Gott schuldig. Gott, vergib uns das, wo wir schuldig geworden sind. Ja, aber dann vergib du bitte auch deinen Nächsten. Ich bin bereit, euch zu vergeben, sagt Gott. Aber Jesus sagt hier, eigentlich kommt davor ein anderer Schritt. Solange du noch einen Hass hast auf deinen Bruder, deine Schwester, deine Mitmenschen, brauchst du eigentlich nicht bei mir um Vergebung bitten. Echt jetzt? Passt uns das? Wo habt ihr Sachen, die nicht vergeben sind? Gibt es das in eurem Leben? Ich habe das neulich gemerkt. Da dachte ich, ich habe was irgendwie unter den Füßen, das habe ich irgendwie klar gemacht, passt. Und dann in der nächsten Situation war ich so sauer auf diese Person, dass ich gemerkt habe, boah, da ist was, wo ich nicht vergeben habe. Und ich dachte, das passt schon so, aber ich merke gerade in der Situation, wo der was sagt, was gar nicht damit zu tun hat, auf einmal, wie alles wieder hochkommt. Und da sind wir gefordert, wirklich zu vergeben. Uns nicht das zu gönnen, zugestehen, ja, das möchte ich nicht aufgeben. Vergeben heißt, Ansprüche aufgeben. Vergeben heißt, der hat mir was getan, ich bin sauer auf den und ich habe einen Hass auf den und der schuldet mir jetzt was. Und wenn ich dem jetzt vergebe, heißt das ja, dass ich diesen Anspruch aufgebe. Dass ich es aufgebe, ein Recht darauf zu haben, dieser Person gegenüber negative Gedanken zu haben. Gibt es bei dir so Wunden, wo du merkst, hey, das tippt einer an und ich gehe sofort ab? Dann kann das sein, dass es damit zusammenhängt, dass du nicht vergeben hast. Und Jesus erwartet das für die, die ihm nachfolgen, dass die anderen vergeben. Und das muss manchmal vielleicht nicht emotional beginnen. Das kann auch eine Entscheidung sein. Ich möchte dieser Person vergeben. Bitte hilf mir, Gott, dass mein Herz nachkommen kann. Und Vers 13, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Gott, versucht niemanden, steht in der Bibel. Deswegen ist diese Version, die wir kennen von dem Vaterunser, führe uns nicht im Versuchen, etwas missverständlich. Gott versucht uns nicht. Aber wir dürfen darum beten, dass er verhindert, dass wir in Versuchung geraten. Und jetzt wird das Thema, was eben schon mal so hochkam, noch mal extremer. Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott wird dir nicht vergeben, wenn du nicht vergeben kannst. Und ich habe gesagt, die Bergpredigt ist nicht ohne. Die fordert uns heraus und die schockiert. Gott vergibt dir nicht, wenn du nicht bereit bist, dem anderen zu vergeben. Es ist wichtig, dass wir lernen zu vergeben. Dass wir dort, wo wir merken, ich kann das nicht loslassen, anfangen, das Gott hinzulegen, vielleicht einmal mit reinzunehmen und sagen, ich brauche Hilfe, bitte bete für mich, ich möchte vergeben, ich möchte diese Entscheidung treffen, meine Rechte aufzugeben. Und diesem Menschen all das, was er mir schuldet, alles zu erlassen. Wenn ihr aber betet, so fängt dieser Text an. Und jetzt geht es weiter, wenn ihr fastet. Ich weiß nicht, wie ihr zum Fasten steht, ob das bei euch dazugehört, ob ihr schon mal gefastet habt oder ob ihr sagt, ja, das machen halt die Gesundheitsjunkies. Oder ob es für dich etwas ist, was mit Gott zusammenhängt, wo du sagst, ich faste regelmäßig ab und zu, wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich merke, wow, da möchte ich Gott nochmal in besonderer Weise nahe kommen. Für Jesus ist das so selbstverständlich, über das Fasten zu sprechen, wie er über das Beten spricht. Und da würden wir euch sagen, oder wenn ihr betet, das heißt, man muss ja nicht. Man braucht es ja nicht. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiede auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wieder das Thema Schulden, belohnen, Gott vergelte das, wo wir es für ihn tun und nicht für andere Menschen. Ich habe dieses Fasten nachgedacht, ich habe geschaut, was bedeutet das, was bedeutet es zu fasten, was hat das für einen Stellenwert in der Bibel? Fasten bedeutet verzichten. Die Fähigkeit, auch ohne gewisse Dinge auszukommen. Und da finde ich den Zusammenhang zu abhängig ganz interessant. Abhängig. Wie abhängig bin ich denn? Da kann Fasten schon mal klar machen, ob ich eigentlich noch verzichten kann, wo das gar nicht mehr möglich ist. Wenn Genuss zur Gewohnheit geworden ist. Und ich frage mich, sind wir Weicheier-Christen geworden, die wackelig werden, sobald sie etwas kostet, Jesus nachzufolgen? Die Jünger sind Jesus nachgegangen, der sagt, hey, folgt mir nach. Die lassen es stehen, die lassen ihre Arbeit stehen, ihren Besitz stehen und die folgen Jesus nach. Und Jesus sagt, hey, das ist der Lifestyle in meinem neuen Reich. Und das kostet das. Wie ist das bei mir? Oh, wenn ich jetzt Jesus wirklich nachfolge, dann hat es ja Nachteile für mich. Dann bekomme ich ja vielleicht das und das nicht. Dann werde ich von den und den Menschen ja so und so angesehen. Wie gut sind wir noch in der Lage, auf etwas zu verzichten? Oder sind wir schon da angekommen, wo das Evangelium nur noch bedeutet, dass wir irgendwie möglichst viel Wohlstand haben? Was passiert, wenn Gott uns etwas nimmt? Halten wir an ihm fest oder stellen wir gleich alles in Frage? Weil unser Gebetsleben so darauf ausgerichtet ist, dass wir von Gott Dinge erbeten und Dinge bekommen und nicht darauf ausgerichtet ist, dass wir auf ihn schauen, auf sein Reich, auf seinen Willen, was er für unser Leben möchte. Manchmal führt Gott da hinein und uns wird etwas genommen und uns wird deutlich, wie sehr wir daran hängen. Aber wir können das schon vorher lernen. Wir können lernen, mal auf etwas zu verzichten, zum Beispiel auf Nahrung, und deutlich machen, wie sehr bin ich eigentlich abhängig von Nahrung, von Gott, davon, dass er mich versorgt. Was ist wirklich wesentlich und wie abhängig bin ich von dem Rest? Worauf kommt im Leben wirklich an? Und bei wie vielen Dingen denke ich, oh, die brauche ich aber auch, wenn ich das nicht habe und wenn ich das nicht habe. Warum also fasten? Was bewirkt das? Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann hat Israel gefastet, wenn es einen großen Grund gab, Buße zu tun. Wenn sie gemerkt haben, hey, wir haben uns völlig verrannt. Das, was wir getan haben, das war absolut nicht richtig. Wir haben Gott aufgegeben, wir sind fremden Göttern nachgefolgt. Und das Volk fastet als Ausdruck der Buße. Israel fastete auch als Vorbereitung auf eine Offenbarung von Gott, auf Gottes Reden. Sie haben Gottes Reden erwartet und haben sich Zeit genommen, sich auf Gott auszurichten, zu beten und zu fasten. Israel hat gefastet, wenn sie dringende Bitten an Gott hatten. Wenn sie gesagt haben, Gott, greife doch ein. Wir werden nicht verfolgt, wir werden unterdrückt, wir sind verschleppt. Gott, bitte hör unser Schreien, haben das damit unterstrichen. Auch im Neuen Testament wird gefastet. Apostelgeschichte 13, Vers 2, lesen wir davon. Dort heißt es, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Die Gemeinde dient Gott mit Beten und Fasten. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen und er hat gesagt, hey, worauf kommt es eigentlich an? Worauf kommt es an in unseren Gottesdiensten? Was ist wirklich wichtig und was ist Gott wichtig? Und was haben eigentlich die ersten Gemeinden gemacht? Hier ist eine Sache, die offenbar eine Gemeinde in Antiochia, also eine heidenchristliche Gemeinde, getan hat. Die haben Gott gedient, indem sie gebetet haben und gefastet haben. Und Gott spricht zu dieser Gemeinde und sagt, hey, ich bin da. Schön, dass ihr aufmerksam seid. Ich möchte, dass ihr mir zwei Leute zur Verfügung stellt. Man sieht, es kann gefährlich sein, zu beten und zu fasten und auf Gottes Stimme zu warten. Hier verliert die Gemeinde wertvolle Mitarbeiter. Also so ganz sicher bin ich mir auch nicht, ob ich das möchte mit dem Gebet und Fasten, aber es scheint für das Reich Gottes wichtiger zu sein, als das, was wir manchmal für unseren kleinen Horizont sehen. Ach, wenn wir den verlieren, ach, und den haben wir uns gewöhnt. Und wenn das nicht mehr da ist, wie ist es denn dann? Worauf kommt das an im Reich Gottes? Ein weiterer Vers, Apostelgeschichte 14, Vers 23 zum Thema Fasten. Kapitel 14, Vers 23. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Wie oft hast du schon bei Ältestenberufungen gefastet und gebetet? Für die Gemeinde hier ganz normal. Hey, da gibt es was Wichtiges. Wir möchten, dass Gott hier uns Menschen an die Seite stellt, durch die wir als Gemeinde vorankommen. Und das ist uns wichtig. Das nehmen wir nicht so nebenbei mit, sondern da beten wir. Nehmen uns Zeit, auf Gott zu hören. Da verzichten wir mal auf Essen und machen uns allein von ihm abhängig. Für die Gemeinde normal zu fasten. Wie ist das für uns? Oder bedroht das unseren Wohlstand? Unsere Unfähigkeit zu verzichten, zu leiden ein Stück weit. Verzichten macht Abhängigkeit deutlich. Und so kann auch Fasten eine Chance sein, zu merken, wo bin ich eigentlich abhängig. Und ihr habt für euch am Anfang vielleicht gesagt, boah, da habe ich Schwierigkeiten. Verzichte doch mal darauf, um festzustellen, wie gut du wirklich noch darauf, ohne das klarkommst. Ich möchte dich auch ermutigen, mal dieses Fasten auszuprobieren. Also Fasten im Sinne von auf Essen verzichten. Zu sagen, hey, heute mal ohne. Heute möchte ich mir Zeit nehmen. Heute möchte ich mich auf Gott ausrichten. Heute möchte ich so meine eigenen Bedürfnisse mal zurückstellen, verzichten lernen um mich besonders auf Gott auszurichten. Oder, boah, das ist mir so wichtig. Was ist mit dieser Entscheidung für mein Leben, für meinen Ehepartner, vielleicht für eine Immobilie, für eine Arbeitsstelle, für einen Wohnortwechsel, für einen Dienst in der Gemeinde? Warum nicht mal auf Nahrung verzichten und Gott mehr Raum in seinem Leben geben? Deutlich machen, Gott, mir ist es wirklich wichtig und ich möchte mir Zeit nehmen, für dich und auf dich zu hören. Auch hier widerspricht Jesus an, dass es nicht darum geht, vor den Menschen gesehen zu werden, möglichst gut dazustehen, sich selber schlecht darstellen zu lassen, damit die anderen merken, boah, ist der am Leiden. Boah, ist der am Leiden. Boah, der hat so schwer. Boah, der hebt so viel für Gott. Der ist schon wieder seit 3 Tagen am Fasten, mein Gott, wie der aussieht. Da ist gar nichts mehr dran an dem. Darum geht es nicht. Tu das nicht für die Menschen. Tu das für Gott. Und ich habe mich gefragt, wie ist das mit anderen Dingen? Wo setze ich so eine Leidensmine auf in der Hoffnung, ach, jemand bemerkt das. Und, oh, was hast du denn jetzt schon wieder? Und ach nein, schon wieder. Ach, das ist aber was. Und dann geht man weiter zum nächsten und echt, so schlecht geht's dir? Es geht auf der einen Seite darum, ehrlich zu sein. Und wir wollen keine Gemeinde sein, der man so eine Maske aufsetzt und keinen hineingucken lässt. Aber das andere Extrem ist auch, jedem und jede mit dem zu belasten, was mich gerade irgendwie betrifft. Das ist auch sehr egoistisch, weil ich mich da ganz schön wichtig mache. Ich brauche Menschen, vor denen ich ehrlich bin. Menschen, die für mich beten. Und das kann ein Freund sein, es kann eine Zweierschaft sein, wo ich mit jemandem mich regelmäßig treffe, um über mein Leben nachzudenken. Das kann vielleicht noch der Hauskreis sein, aber es müssen nicht immer alle wissen, wie schlecht es mir gerade geht. Gott sieht es, wie es dir geht. Wann ist es dran, andere mit reinzunehmen? Und wann ist es dran, auch mal von sich selber wegzugucken? Wir haben am Samstag wieder eine Gebetszeit als Gemeinde. Wir wollen 24 Stunden mit Gebet füllen. Von Samstagmorgen 11 Uhr bis Sonntag 11 Uhr möchten wir im Gemeinderaum beten. Und es treffen sich mal 2 Leute dazu, um für die Gemeinde, für unsere Stadt, für uns persönlich zu beten. Und die Liste ist noch sehr leer. Ich möchte dich ermutigen, je nachdem, wo du hier stehst, mal einen Schritt weiter zu gehen. Mal zu sagen, wow, nicht nur ich allein und Gott, sondern mit jemand anderem zusammen für Anliegen beten. Und ich hoffe, dass diese Liste voll wird und dass sie ausdrückt, dass uns wichtig ist, was Gott für uns möchte. Dass sie ausdrückt, wir sind abhängig von Gott. Wir stellen uns nicht auf das, was wir selber können, was wir selber alles haben als Gemeinde, sondern wir warten, dass Gott in unser Leben, in unser Gemeindeleben eingreift. Vielleicht sagst du ja, ich probiere das mal mit Fasten. Ich verzichte mal den Samstag oder den Sonntag auf Nahrung. Und ich treffe mich mit jemandem, um für die Anliegen der Gemeinde und die Anliegen unserer Stadt zu beten und deutlich zu machen, mir ist das wichtig. Mich kostet das etwas. Ich verzichte auf etwas. Ich möchte mich allein von Gott abhängig machen. Auf den kleinen Zetteln, die ihr bekommen habt, stehen einige Fragen drauf. Und ich möchte dich bitten, die mitzunehmen, darüber weiter nachzudenken. Würdest du dir selbst eingestehen, dass du von etwas abhängig bist? Wie, wo und wann nimmst du dir Zeit für Gott? Welcher Teil der Gebetsvorlage von Jesus fordert dich besonders heraus? Also dieses Vater unser, was wir so oft vielleicht einfach runterbeten. Aber ich würde sagen, es ist eher eine Anregung, wie unser Gebet aufgebaut sein soll. Wie würdest du dieses Vater unser sprechen? Welche Worte würdest du wählen? Gibt es etwas in deinem Leben, das dir schwerfällt, loszulassen, weil du nicht bereit bist, zu vergeben, Ansprüche aufzugeben? Und wo stehst du in der Gefahr, für andere gläubig zu sein, für andere fromm zu sein, für andere zu glauben, beziehungsweise für dich selbst zu leben, anstatt für Gott zu leben? Und könnte ein Fastentag vielleicht mal eine gute Chance sein, für dich Verzicht zu lernen und dich neu auf Gott auszurichten? Ich möchte beten. Gott, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde, mir persönlich und jedem Einzelnen, der das möchte, unsere Abhängigkeiten aufzeigst. Dass du uns aufzeigst, was uns und unser Denken bestimmt und wo uns Sachen bestimmen, die nicht gut sind. Und Gott, ich möchte von dir abhängig sein. Ich möchte lernen zu beten, wie du das möchtest. Anfangen, mir Zeit zu nehmen, nur du und ich. Bitte führe mich weiter und jeden Einzelnen hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich möchte kein Weichei-Christ sein, der so das mitnimmt, was mir was bringt, sondern ich möchte das für mein Leben, was Jesus für mein Leben wünscht. Auch wenn das bedeutet, etwas aufzugeben, etwas abzugeben oder Verzicht zu lernen. Jesus, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Und nimm alles weg, was an diesem Platz steht, wo es nicht hingehört. Amen.